Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von BWL und Controlling Studium. Heute geht es um das Thema Produktionsprogrammplanung. Ich habe das Thema in zwei Teile aufgesplittet. Das heißt, dieses Video wird das Video zum Teil 1 sein. Da geht es um ein Planungsproblem mit einem Engpass und wie das Ganze gemacht wird, wenn mehrere Engpässe auftreten. Das gibt es in einem weiteren Video. Zunächst mal zu den Grundlagen. Ja, was ist überhaupt die Programmplanung? Die Programmplanung ist letztendlich nichts anderes als die Festlegung, welche Produktarten und Produkte in welchen Mengen und in welcher zeitlichen Verteilung wir herstellen möchten. Die Programmplanung insgesamt lässt sich wiederum unterteilen in eine strategische Programmplanung. Na, da geht es dann darum, welche Produktfelder wollen wir überhaupt herstellen? Also wollen wir Sportlernahrung herstellen oder lieber Elektroartikel oder was auch immer. Na, das ist so dann die strategische Programmplanung. Und die gibt wiederum den Rahmen vor für den nächsten Teilbereich, die taktische Programmplanung. In der taktischen Programmplanung, da sieht es dann so aus, dass Festlegungen hinsichtlich der Breite und der Tiefe des Produktionsprogramms getroffen werden. Na, also wenn wir von der Breite sprechen, des Produktionsprogramms, da geht es zum Beispiel dann darum, wie viele verschiedene Varianten eines Produkts stellen wir her. Na, wenn wir beispielsweise Proteinriegel herstellen möchten, dann wäre so eine taktische Programmplanungsentscheidung, ja, welche Sorten machen wir beispielsweise, welche Geschmacksrichtungen, Schokolade, Erdbeer, Stracciatella und so weiter. Das wäre eine Festlegung hinsichtlich der Breite des Produktionsprogramms und Entscheidungen, was die Tiefe angeht. Ja, das sind so Sachen wie Make-or-Buy-Entscheidungen. Na, also stellen wir die Sachen, bestimmte Komponenten selber her oder kaufen wir die zu? Beispielsweise, wenn es um die Verpackung unserer Proteinriegel geht, da wäre dann so eine Entscheidung, machen wir das selbst auf eigenen Produktionsanlagen, produzieren wir die Verpackung selbst oder kaufen wir die von extern zu? Na, das ist so alles, was die taktische Programmplanung umfasst. Und worum wir uns heute kümmern wollen, ist der dritte Teilbereich der Programmplanung, das ist der operative Bereich, also die operative Programmplanung. Und da geht es letztendlich darum, welche Produktionsmengen wir konkret herstellen möchten. Ja, das heißt, die operative Programmplanung, das ist eine Festlegung, welche Mengen eines jeden Produktes unter Berücksichtigung von Absatzmöglichkeiten und Produktionskapazitäten innerhalb einer Planungsperiode hergestellt werden sollen. Also die Fragestellung ist letztendlich, welche Stückzahlen sollen jeweils produziert werden? Und dabei gehen wir zumindest jetzt davon aus, dass wir als Zielgröße oder als Ziel die Gewinnmaximierung anstreben. Ja, und das wollen wir eben tun, indem wir das sogenannte optimale Produktionsprogramm ermitteln. Ja, Gewinnmaximierung, dieser Stichpunkt geht oftmals einher mit dem Terminus Deckungsbeitragsmaximierung. Das ist auch das, was wir dann heute machen werden in den Anwendungsbeispielen. Das heißt, zwei weitere Begriffe, die hier jetzt dann noch auftauchen, ist zum einen der Deckungsbeitrag und die Deckungsspanne. Der Deckungsbeitrag zunächst mal, das ist nichts anderes als der Überschuss der Erlöse über die variablen Kosten. Das heißt, der Deckungsbeitrag ergibt sich, indem wir die Erlöse haben und davon die variablen Kosten abziehen. Ja, das, was dann da übrig bleibt, ist der sogenannte Deckungsbeitrag. Ja, vielleicht nochmal für alle, die das nicht mehr ganz so tief in Erinnerung haben, was sind variable Kosten, was sind fixe Kosten? Also variable Kosten sind ganz einfach gesagt diejenigen Kosten, die sich mit der Ausbringungsmenge beziehungsweise mit der Produktionsmenge ändern. Und fixe Kosten hingegen, die ändern sich mit der Produktionsmenge oder in Abhängigkeit der Produktionsmenge nicht. Also ein Beispiel für fixe Kosten wären beispielsweise sowas wie eine Monatsmiete. Na, wenn wir etwa, ja, nehmen wir an, wir betreiben ein Restaurant und verkaufen in dem Restaurant Pizzen. Und ja, müssen an unseren Vermieter jeden Monat 5.000 € bezahlen. Na, dann ist das ein klassisches Beispiel für fixe Kosten, weil die fixen Kosten eben sich nicht mit der Produktionsmenge ändern. Ja, also dem Vermieter ist es letztendlich egal, ob wir 10.000 Pizzen produzieren oder ob wir einen Monat lang Betriebsferien haben und gar nichts produzieren. Die 5.000 € Miete, die werden quasi immer fällig. Ja, das ist sozusagen ein Beispiel für fixe Kosten, und die variablen Kosten hingegen, die ändern sich mit der Ausbringungsmenge. Das heißt, wenn wir beispielsweise für eine Pizza Teig brauchen, 250 Gramm Teig, dann brauchen wir Tomatensoße und Käse. Na, und das Ganze kostet uns für eine Pizza meinetwegen 1,50 €. Na, dann wären das in dem Fall eben variable Kosten, weil eben pro Pizza, die wir produzieren, 1,50 € Materialkosten hätten. Na, wenn wir 10 Pizzen produzieren, hätten wir halt 10 mal 1,50 € Materialkosten für den Teig, für die Soße und für den Käse. Na, und der Deckungsbeitrag, wie gesagt, ist eben nichts anderes als die Erlöse abzüglich der variablen Kosten. Und das, was dann da eben rauskommt, wenn der Deckungsbeitrag positiv ist, dann dient dieser Deckungsbeitrag sozusagen dafür, um die fixen Kosten dann noch zu bezahlen letztendlich. Ja, also wenn der Deckungsbeitrag positiv ist, meinetwegen 8.000 €, na, und die Miete, die fixen Kosten 5.000 € betragen, na, dann hätten wir die 8.000 € Deckungsbeitrag, würden damit die 5.000 € Miete bezahlen und hätten einen Gewinn, wenn man so will, in Höhe von 3.000 €. Na, das nochmal als Wiederholung zum Deckungsbeitrag. Dann als nächsten Begriff gibt es, wie gesagt, die Deckungsspanne. Und die Deckungsspanne, abgekürzt mit DSP, das ist nichts anderes als der Deckungsbeitrag pro Stück. Na, das heißt, das ist letztendlich der Verkaufspreis pro Stück minus die variable Kosten pro Stück. Na, das sind jetzt nochmal die zwei Grundbegriffe, die ich jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher behandelt habe, falls das dem einen oder anderen nicht mehr ganz so geläufig ist. Und was wir eben machen, ist, dass wir im Rahmen unserer Programmplanung, unserer operativen Programmplanung besser gesagt, den Deckungsbeitrag maximieren wollen. Das heißt, wir wollen die Produktionsmengen so festlegen, dass der Deckungsbeitrag möglichst groß wird. Ich habe hier ein ganz einfaches Anwendungsbeispiel mal mitgebracht. Ja, das ist jetzt hier so, dass wir hier sehen, dass wir drei Produkte haben. Wir haben ein Tischbein, was wir verkaufen wollen. Wir haben eine Tischplatte, die wir verkaufen wollen. Und wir haben einen Kleiderschrank oder Kleiderschränke, die wir verkaufen wollen. Beim Tischbein oder bei den Tischbeinen ist es so, die werden jetzt hier zum Preis von 4 € verkauft, haben variable Kosten von 2 € und entsprechend resultiert daraus eine Deckungsspanne von 2 €. Ne? Also Verkaufspreis 4 € minus die variablen Kosten 2 € macht eine Deckungsspanne von 2 € pro Stück, die wir hier generieren würden. Bei den Tischplatten, da sieht es so aus, da wäre der Verkaufspreis 7 €. Die variablen Kosten wären 10 €. Na gut, und 7 € Verkaufspreis minus 10 € variable Kosten macht eine Deckungsspanne von minus 3 €. Ja, das heißt, bei den Tischplatten wäre die Deckungsspanne negativ. Und bei den Kleiderschränken, unserem dritten Produkt, was wir hier haben, da ist der Verkaufspreis 80 €. Die variablen Kosten sind ebenfalls 80 €. Na gut, und Verkaufspreis minus variable Kosten, also 80 € minus 80 €, da kommt dann eine Deckungsspanne von 0 € raus. Und in so einem einfachen Anwendungsbeispiel wie hier, da ist die Entscheidungsregel immer wie folgt, nämlich produziere diejenigen Produkte, die eine positive Deckungsspanne aufweisen. Das heißt, das Tischbein oder die Tischbeine mit einer Deckungsspanne von 2 €, die würden wir produzieren, weil sie einen positiven Deckungsbeitrag generieren. Die Tischplatten, die eine Deckungsspanne von minus 3 € aufweisen, würden wir hingegen nicht produzieren, na, weil es den Deckungsbeitrag eben verringern würde. Und bei den Kleiderschränken, wo wir einen Deckungsbeitrag bzw. eine Deckungsspanne, muss ich sagen, von 0 € haben, Ja gut, da ist es im Prinzip egal, ob wir es tun oder ob wir es nicht tun. Na, das heißt, wir sind hier sozusagen indifferent. Etwas anders sieht es aus, wenn wir jetzt noch so eine kleine, ja, so eine kleine Restriktion, will ich mal sagen, mit reinbringen, nämlich eine sogenannte komplementäre Absatzverflechtung. Und dazu nehmen wir einfach mal an, dass wir für jede verkaufte Tischplatte, die uns ja negativen Deckungsbeitrag zunächst mal generiert von minus 3 Euro, da nehmen wir jetzt einfach mal an, dass wir für jede verkaufte Tischplatte vier weitere Tischbeine verkaufen können. Und das bedeutet, diesen negativen Deckungsbeitrag für die Tischplatte in Höhe von minus 3 Euro steht jetzt sozusagen ein positiver Deckungsbeitrag in Höhe von 4 mal 2, also 8 Euro gegenüber. Na, das heißt, wir haben einmal minus 3 Euro Deckungsspanne für eine Tischplatte, auf der anderen Seite haben wir 8 Euro für die vier verkauften Tischbeine, wodurch sich insgesamt jetzt wiederum eine Deckungsspanne von 5 Euro pro Güterbündel ergibt. Das heißt, nichts anderes, dass diese vier Tischbeine in Kombination mit dieser Tischplatte, also ein ganzer Tisch sozusagen, das sollten wir produzieren, weil wir eben 5 Euro pro Güterbündel dann sozusagen an Deckungsbeitrag generieren. Und ja, bei den Kleiderschränken, als drittes Produkt, ne, die ja nach wie vor eine Deckungsspanne von 0 Euro ergeben, ne, da ist es nach wie vor uns überlassen, ob wir die produzieren wollen oder ob wir es nicht machen wollen. Also da herrscht nach wie vor dann Indifferenz. So, als nächstes Beispiel, da wird es jetzt ein bisschen komplexer. Da wollen wir uns dann mal angucken, wie sieht es aus, zwecks der Programmplanung, wenn ein sogenannter Engpass auftritt. Ja, das Beispiel ist ein bisschen komplexer. Und zwar haben wir hier jetzt insgesamt sechs Produkte. Wir haben Notebooks, Smartphones, Tablet-Computer, Smartwatches, Kopfhörer und LED-Lampen, die unser Unternehmen verkaufen möchte. Beim Notebook beispielsweise war es zum Preis von 600 Euro verkauft werden soll und variable Kosten in Höhe von 350 Euro eben mit sich bringt, hätten wir sozusagen dann eine Deckungsspanne von 250 Euro, die wir pro Stück verdienen. Beim Smartphone hätten wir eine Deckungsspanne hier von 170 Euro, beim Tablet-Computer 240 Euro, bei der Smartwatch haben wir eine Deckungsspanne von 100 Euro, bei den Kopfhörern haben wir eine Deckungsspanne von minus 5 Euro und bei den LED-Lampen eine Deckungsspanne von 10 Euro. Des Weiteren haben wir jetzt noch sogenannte maximale Absatzmengen. Ja, das heißt, beim Notebook beispielsweise steht jetzt hier die Zahl 12.000. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir maximal eben 12.000 oder mit anderen Worten gesagt, nicht mehr als 12.000 Stück produzieren wollen, weil wir einfach davon ausgehen, dass der Markt insgesamt nicht mehr hergibt. Ja, das ist jetzt nehmen wir so einfach mal an, von der Marketingabteilung vorgegeben, diese maximalen Absatzmengen und da sollen wir uns dran halten. Na, zunächst mal, aber gucken wir jetzt erstmal wieder wie vorher, nämlich welche Produkte denn eine positive und welche Produkte eine negative Deckungsspanne haben. Wir hatten es ja so, dass, ja, wie man auch sieht, alle Produkte eine positive Deckungsspanne hier hatten, außer die Kopfhörer, die jetzt hier eine Deckungsspanne von minus 5 Euro aufweisen, die würden, ja, unter diesen Umständen direkt wieder rausfallen. Das heißt, wir können die Kopfhörer eliminieren, sagt man auch, aus dem Produktionsprogramm und bräuchten die jetzt erstmal weiter, nicht berücksichtigen. Das bedeutet in der nächsten Folie, nachdem wir die Kopfhörer jetzt aus dem Programm eliminiert haben, haben wir nur noch 5 Produkte übrig, also sprich die Notebooks, die Smartphones, die Tablet-Computer, die Smartwatches und die LED-Lampen. Gut, was wir jetzt hier noch in der nächsten Tabelle haben, ist oder sind die sogenannten Produktionskoeffizienten. Ich habe das jetzt wie folgt aufgebaut, dieses Beispiel, nämlich wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese Produkte, die ich gerade genannt habe, dass die bei uns produziert werden. Und diese Produkte müssen zwei Produktionsschritte jetzt hier durchlaufen. Das ist einmal die Montage und einmal die Verpackung. Das heißt, all diese Produkte müssen montiert werden und müssen verpackt werden, bevor sie verkauft werden können. Ja, über die maximalen Absatzmengen hatte ich ja schon gesprochen. Bei den Notebooks waren das beispielsweise jetzt 12.000 Stück, die wir herstellen sollen oder maximal herstellen sollen. Und was jetzt hier noch dazu kommt, sind die sogenannten Produktionskoeffizienten, nämlich einmal für die Montage und einmal für die Verpackung. Bei der Montage steht jetzt hier für die Notebooks beispielsweise der Produktionskoeffizient 20. Das bedeutet, pro hergestelltem Notebook, also pro Stück, brauchen wir 20 Zeiteinheiten in der Montage. In der Verpackung ist es so, dass der Produktionskoeffizient 5, der jetzt hier steht, bedeutet, dass wir pro hergestellte Einheit an Notebooks, also pro Stück, 5 Zeiteinheiten in der Verpackung brauchen. Na, und in den weiteren zwei Spalten hier, da müssten wir jetzt als nächstes die Kapazitätsbedarfe ausrechnen, die wir für die Produktion brauchen. Ja, wenn wir beispielsweise jetzt bei den Notebooks 12.000 Stück produzieren wollen und wir in der Montage 20 Zeiteinheiten pro Stück brauchen, dann bräuchten wir eben insgesamt 12.000 mal 20 Zeiteinheiten, also 240.000 Zeiteinheiten in der Montage für die Notebooks. In der Verpackung mit dem Produktionskoeffizient 5 ist es so, wenn wir 12.000 Notebooks herstellen möchten, bräuchten wir entsprechend 12.000 mal 5 Zeiteinheiten, macht insgesamt 60.000 Zeiteinheiten in der Verpackung, die wir eben brauchen für die 12.000 Notebooks, die wir dann herstellen möchten. Ja, analog wird das auch, wird die Rechnung eben auch mit den anderen Produkten durchgeführt. Und ja, ich habe jetzt den Gesamtbedarf hier unten schon ausgerechnet, also den Gesamtbedarf, den wir hier an Kapazität in der Montage brauchen, wenn wir die jeweiligen Absatzhöchstmengen herstellen wollen der einzelnen Produkte, der wäre bei 1.972.000 Zeiteinheiten eben, die wir in der Montage brauchen und in der Verpackung eben bräuchten wir 529.000 Zeiteinheiten. So, und um das Ganze ein bisschen interessant zu machen, ist es jetzt so, dass wir jetzt einen sogenannten Engpass haben. Das sehen Sie jetzt gleich, nämlich wir haben jetzt nämlich in den beiden Produktionsstufen nicht unbegrenzt an Kapazität, sondern die Kapazität ist eben begrenzt. Also wir haben in der Montage beispielsweise jetzt hier 2 Millionen Zeiteinheiten zur Verfügung. Benötigen tun wir 1.972.000. Das heißt, hier wäre zunächst mal alles okay. Ja, hier würde kein Engpass vorliegen, da wir mehr Kapazität zur Verfügung haben, als wir brauchen. Und in der Verpackung sieht es aber anders aus. Da haben wir nämlich nur 250.000 Zeiteinheiten zur Verfügung, obwohl wir 529.000 Zeiteinheiten brauchen würden. Das heißt, hier liegt ein Engpass vor und jetzt müssten wir halt schauen, wie wir damit umgehen werden. Ja, intuitiv könnte man vielleicht zunächst mal denken, naja gut, lass uns das produzieren, was oder lass uns das Produkt zuerst produzieren, so viel es geht, was die höchste Deckungsspanne aufweist. Das führt aber in den meisten Fällen eben nicht zum optimalen Ergebnis, weil in der Regel die Produkte, die eine hohe Deckungsspanne aufweisen, auch am meisten Kapazität fressen. Ja, von daher ist das nicht der Ansatz, den man hier verfolgt, weil er eben, ich sag mal, in den meisten Fällen eben nicht zum Optimum führt, sondern man muss die sogenannten relativen Deckungsspannen bestimmen. Ja, ich habe hier unten das Ganze nochmal als Hinweis eingeblendet, nämlich liegt ein Engpass vor, So muss zur Ermittlung des optimalen bzw. Deckungsbeitrags maximalen Produktionsprogramms die Kapazitätsbeanspruchung der jeweiligen Produkte im Engpass mit berücksichtigt werden. Ja, und ja, die Frage ist letztendlich halt, wie viel an Deckungsspanne generiert ein jedes Produkt pro in Anspruch genommene Einheit des Engpasses? Das müssen wir jetzt hier halt rausfinden. Und die Antwort liefert die sogenannte relative Deckungsspanne. Das wird dann der nächste Begriff sein, um den wir uns hier kümmern müssen. Und zwar ist es so, dass sich die relative Deckungsspanne berechnet, indem man die Deckungsspanne durch den Produktionskoeffizient teilt. Ja, das heißt, es wird jetzt hier nur noch der Engpass betrachtet. Es wird bei den relativen Deckungsspannen allgemein immer nur der Engpass betrachtet, weil wir ja auf der anderen Produktionsstufe sozusagen kein Problem haben. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise die relative Deckungsspanne für die Notebooks berechnen wollen, dann würden wir die Deckungsspanne der Notebooks, also 250 Euro, durch den Produktionskoeffizient in der Verpackung, also das war die Zahl 5, das würden wir teilen, also 250 geteilt durch 5 und es würde 50 rauskommen. Na, das bedeutet so viel oder nichts anderes, als dass wenn wir eine Einheit an Kapazität in der Verpackung opfern, nenne ich es mal, für die Herstellung von Notebooks, dann würden wir damit 50 Euro Deckungsbeitrag generieren. Ja? Und so macht man das für die anderen Produkte eben auch. Bei den Smartphones beispielsweise war die Deckungsspanne 170 Euro, der Produktionskoeffizient eben, der war 4. Ja? Das heißt, pro Herstellung eines Smartphones brauchen wir eben 4 Zeiteinheiten. Und ja, 170 geteilt durch 4 macht jetzt hier 42,50. Ne? Das bedeutet nichts anderes, dass wenn wir eine Zeiteinheit in der Verpackung an Kapazität wieder opfern zur Herstellung von Smartphones, dann würden wir einen Deckungsbeitrag in Höhe von 42,50 generieren. Und ja, so macht man das für alle anderen Produkte eben auch. Man berechnet die relativen Deckungsspannen und anschließend sortiert man die Produkte nach der Höhe der relativen Deckungsspanne. Das heißt, das Produkt, was die höchste relative Deckungsspanne dann aufweist, wäre auf Rang 1. Das, was die zweithöchste relative Deckungsspanne aufweist, wäre Rang 2 und so weiter. Ja, das habe ich in der nächsten Folie mal gemacht. Und da sieht man, dass jetzt hier die Tablet-Computer mit einer relativen Deckungsspanne von 80 Euro auf Rang 1 wären. Und hier ist die Entscheidungsregel dann jetzt so, dass man zunächst mal das Produkt mit der höchsten relativen Deckungsspanne produziert, und zwar so viel es geht, also in dem Fall bei uns bis zur maximalen Absatzmenge. Ja, das heißt, wir würden jetzt hier sozusagen ja, 18.000 von den Tablet-Computern, ja, die haben jetzt hier eine maximale Absatzmenge von 18.000, ja, die würden wir produzieren und hätten dabei einen Kapazitätsbedarf von 54.000 Zeiteinheiten. Der Produktionskoeffizient war ja eben 3 bei den Tablet-Computern, das heißt, pro Stück bräuchten wir 3 Zeiteinheiten an Kapazität, ne? Entsprechend ja, Absatzhöchstmenge, die 18.000 mal die 3 Zeiteinheiten, die wir pro Stück brauchen, gäbe 54.000 Zeiteinheiten an Kapazität. Ne? Analog macht man das auch für das Produkt mit dem zweithöchsten, mit der zweithöchsten relativen Deckungsspanne. Das wären die Notebooks. Ne? Notebooks hatten ja eine maximale Absatzmenge von 12.000, hatten einen Produktionskoeffizient von 5. Ne? Das heißt, 12.000 mal 5 wäre dann ein Kapazitätsbedarf von 60.000 Zeiteinheiten. Ja, und so geht man dann eben weiter vor, analog mit den restlichen Produkten. Ja, und ja, das ist sozusagen jetzt die Schrittfolge, die man eben abspult, bis wir keine Kapazitäten mehr zur Verfügung haben. Das sieht man dann jetzt hier in der nächsten Tabelle. Na, da sieht man dann genau, Wenn wir jetzt beispielsweise auf Rang 1 wieder die Tablet-Computer haben und wir 18.000 davon herstellen, na, dann brauchen wir 54.000 Zeiteinheiten Kapazität. Wir haben ja laut der Restriktion 250.000 Zeiteinheiten in der Verpackung da. Und wenn wir zunächst mal für das Produkt, also für die Tablet-Computer auf Rang 1, 54.000 Zeiteinheiten braucht, dann hätten wir noch 196.000 Kapazität Rest zur Verfügung. So, dann ja, geht man zum nächsten Produkt, zu dem Produkt auf Rang 2, zu den Notebooks und guckt, wie sieht es da aus. Da brauchen wir ja zur Herstellung der Absatzhöchstmenge in Höhe von 12.000. Dafür brauchen wir 60.000 Zeiteinheitenkapazität. Na, wenn wir 196 noch da haben an Rest und 60.000 brauchen, hätten wir, wenn wir die Notebooks produziert hätten, noch 136 übrig. Na, als drittes, also auf Rang 3, wären dann die Smartphones. Na, die Smartphones haben eine Absatzhöchstmenge von 25.000 Stück. Die haben einen Produktionskoeffizient von 4. Das heißt, wenn wir 25.000 herstellen wollen, brauchten wir 25.000 mal 4 Zeiteinheiten. Das heißt, 100.000 Zeiteinheiten bräuchten wir für die Herstellung der Smartphones. Wir haben noch 136.000 übrig. Ja, und wenn wir die 100.000 dann eben ja, verbraten für die Smartphones, nenne ich es mal, dann hätten wir ja 136.000 minus 100.000 Zeiteinheiten für die Smartphones, die wir brauchen, hätten wir noch 36.000 übrig. Gut, als nächstes geht es zu dem Produkt auf Rang 4, das wären die Smartwatches. Die haben ja eine Absatzhöchstmenge von 30.000 Stück. Der Produktionskoeffizient ist 2,5. Das heißt, wir bräuchten hier 2,5 Zeiteinheiten pro Smartwatch, die wir eben produzieren wollen. Und ja, entsprechend, wenn wir die Höchstabsatzmenge produzieren wollen würden, dann bräuchten wir entsprechend 30.000 mal 2,5 Zeiteinheiten. Das wären dann 75.000 Zeiteinheiten an Kapazität, die wir hier brauchen würden. Wir haben allerdings nur noch 36.000 übrig. Na, das bedeutet, man kann jetzt hier nicht mehr die Smartwatches in ihrer vollen gewünschten Stückzahl produzieren, da wir eben halt nicht mehr genug Kapazität haben. Na, und die Frage ist, wie viel kann man denn jetzt noch produzieren? Die Rechnung ist relativ einfach, nämlich wir haben ja noch 36.000 Zeiteinheiten an Kapazität hier übrig. Und wenn man die teilt durch die 2,5, also durch den Produktionskoeffizient, ne, also quasi durch die Kapazität, die wir pro Stück ja brauchen, ne, 30.000 durch 2,5 ergibt letztendlich dann eine Produktionsmenge von 14.400 Stück, die wir mit den 36.000 Zeiteinheiten Restkapazität noch produzieren können. Und danach, ja, dann ist Feierabend sozusagen. Ja, das war's. Ja, das heißt, die LED-Lampen, die hier noch kommen auf Rang 5, da können wir nichts mehr machen, da haben wir keine Kapazität mehr, weil wir die 250.000 eben ausgeschöpft haben. Ja, also die Entscheidungsregel, wie gesagt, ist hier immer, produziere die maximalen Absatzmengen aller Produkte und zwar in Abhängigkeit der Rangfolge der relativen Deckungsspanne, bis die vorhandene Kapazität ausgeschöpft ist. In dem Fall war bei den Smartwatches hier Ende. Wir konnten die nicht mehr in der vollen Stückzahl produzieren. Und dieses Produkt nennt man in dem Fall auch Grenzprodukt, sagt man dazu. Na, in dem Fall wäre das Grenzprodukt, wie gesagt, die Smartwatch. Gut, ja, ich habe jetzt hier am Ende nochmal so eine Übersicht erstellt, nämlich mit den tatsächlichen Produktionsmengen, die wir hier ausgerechnet haben und den entsprechenden Deckungsbeiträgen, die sich hier ergeben. Ja, hier als Beispiel nochmal auf Rang 1 die Tablet-Computer. Ja, die hatten wir ja mit einer Stückzahl von 18.000 hier drin im Produktionsprogramm. Pro Stück haben wir einen Deckungsbeitrag von 240 Euro. Ja, also Deckungsspanne ist 240 Euro. Ja, entsprechend haben wir 240 Euro mal 18.000 Stück macht 4.320.000 Euro Deckungsbeitrag für die Tablets. Bei den Notebooks ist es analog, da haben wir eine Deckungsspanne von 250 Euro. Bei der Produktionsmenge von 12.000 ergibt das einen Deckungsbeitrag von glatt 3 Millionen. Ja, und das ja, macht man analog zu den anderen Produkten auch. Na, das heißt, man errechnet für jedes Produkt den entsprechenden Deckungsbeitrag, indem man Deckungsspanne mal die Produktionsmenge ausrechnet und bekommt in der Summe also quasi einen Gesamtdeckungsbeitrag in Höhe von 13 Millionen und 10.000 Euro. Ja, das heißt, bei Realisierung des optimalen Produktionsprogramms ergibt sich hier ein Gesamtdeckungsbeitrag in Höhe von 13 Millionen und 10.000 Euro. Und die Summe dient letztendlich jetzt dazu, um unsere fixen Kosten zu decken. Das heißt, folgendes: Wenn die fixen Kosten kleiner sind als 13 Millionen und 10.000 Euro, dann würde von dem Deckungsbeitrag eben noch was übrig bleiben und wir hätten Gewinn erwirtschaftet. Falls es aber andersrum ist, also falls wir Fixkosten haben, die höher sind als 13 Millionen und 10.000 Euro, na, dann würde der Deckungsbeitrag eben nicht ausreichen, um unsere fixen Kosten zu decken, zu bezahlen und wir hätten einen Verlust. Na, das sind sozusagen dann die Implikationen, die man hier draus ziehen kann. Gut, im letzten Beispiel für heute haben wir das Beispiel von gerade eben noch ein bisschen erweitert und zwar um sogenannte Absatzmindestmengen. Einfach mal angenommen, es besteht ergänzend zum Beispiel gerade eben jetzt eine vertragliche Verpflichtung, mindestens 20.000 Smartwatches und 10.000 LED-Lampen zu produzieren. Ja, da ist dann die Frage, wie ändert sich das optimale Produktionsprogramm im Gegensatz zu gerade eben. Na, wenn Sie sich nochmal erinnern, von den Smartwatches haben wir ja nur 14.400 produziert, dann war die Kapazität verbraucht und von den LED-Lampen haben wir eben gar nichts produziert. Na, und jetzt sollen wir, wie gesagt, oder wir müssen aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung eben 20.000 Smartwatches und 10.000 von den LED-Lampen produzieren. Die Frage ist, wie sieht es dann aus mit dem Deckungsbeitrag? Na, zunächst mal ist es so, dass wir für 20.000 Smartwatches 20.000 mal 2,5 Zeiteinheiten an Kapazität brauchen und für die Produktion von 10.000 LED-Lampen brauchen wir 10.000 mal 2 Zeiteinheiten an Kapazität. Das heißt, wir brauchen zur Produktion der Absatzmindestmengen, also zur Produktion von den Absatzmengen, die wir produzieren müssen, 70.000 Zeiteinheiten von den 250.000, die wir insgesamt haben. Das heißt, für die zusätzliche Produktion stehen jetzt in der Verpackung nicht mehr 250.000, sondern nur noch 180.000 Zeiteinheiten zur Verfügung. Na, also 250.000 minus die 70.000 Zeiteinheiten, die wir jetzt eben von vornherein brauchen, macht eben dann 180.000, die wir noch übrig haben. Und ja, diese 180.000 Zeiteinheiten, die verteilt man im Prinzip genau so, wie wir es gerade eben schon gemacht haben. Nämlich man guckt wieder, welches Produkt steht auf Rang 1 bezüglich der relativen Deckungsspanne, das waren die Tablets. Na, da sollten wir oder ja, wollten wir, wenn wir die Absatzhöchstmenge eben herstellen wollen, brauchen wir 3 Zeiteinheiten in der Verpackung, also 54.000 Zeiteinheiten an Kapazität. Na, das heißt, 180.000 minus die 54, die wir brauchen, macht noch 126.000 Zeiteinheiten. Rest. Als nächstes auf Rang 2 waren die Notebooks. Die Notebooks, die waren mit einer Absatzmenge von 12.000 hier angegeben. Wir haben einen Produktionskoeffizient von 5. Das heißt, wenn wir die 12.000 herstellen, brauchen wir 12.000 mal 5, also 60.000 Zeiteinheiten Kapazität. Ja, sprich, 126, die wir noch haben, minus die 60, die wir jetzt brauchen, macht eine Restkapazität von 66.000 Zeiteinheiten, die wir noch haben. Auf Rang 3 waren dann die Smartphones. Na, wenn Sie sich erinnern, da war die Absatzhöchstmenge 25.000 Stück. Der Produktionskoeffizient war 4. Das heißt, wir bräuchten, wenn wir die Smartphones in ihrer Absatzhöchstmenge herstellen wollen, 25.000 mal 4 Zeiteinheiten, also 100.000 Zeiteinheiten. Haben jetzt aber leider nur noch 66.000 Zeiteinheiten übrig. Das heißt, wir können die Smartphones hier nicht mehr in der vollen Stückzahl herstellen, sondern eben nur noch ein Teil dieser gewünschten Produktionsmenge. Na, konkret ausrechnen, wie viel wir jetzt noch herstellen können, macht man analog zu dem Beispiel von vorhin eben auch, nämlich man nimmt die Restkapazität, die man hat, die 66.000, teilt diese durch den Produktionskoeffizient, also durch 4. Na, 66.000 durch 4 macht eine Produktionsmenge von 16.500, die wir eben noch jetzt hier produzieren können. Na, sozusagen haben wir jetzt hier 18.000 Tablets, die wir produzieren, 12.000 Notebooks, 16.500 Smartphones, 20.000 Smartwatches, die wir ja produzieren müssen, und 10.000 LED-Lampen, die wir ebenfalls produzieren müssen. Was für Auswirkungen das jetzt auf den Deckungsbeitrag hat, das sehen wir in der nächsten Folie. Auch hier habe ich wieder so eine Zusammenfassung angefertigt, nämlich auf Rang 1 die Tablets wieder hier mit einer Deckungsspanne von 240 €. Na, wenn man das multipliziert mit der Produktionsmenge von 18.000, ergibt sich wieder ein Deckungsbeitrag von 4.320.000. Bei den Notebooks Deckungsspanne 250 € mal Produktionsmenge 12.000 Stück ergibt 3 Millionen. Und ja, analog macht man das, wie gesagt, wieder auch mit den anderen Produkten. Das heißt, man berechnet für jedes Produkt den Deckungsbeitrag, addiert die einzelnen Deckungsbeiträge und kommt somit auf einen Gesamtdeckungsbeitrag von 12.225.000. Na, das heißt, bei der Realisierung dieses optimalen Produktionsprogramms ergibt sich hier ein Gesamtdeckungsbeitrag in Höhe von 12.225.000 €. Na, ich habe jetzt hier als letzten Satz nochmal das verglichen, eben mit dem Beispiel von vorhin. Na, also im Gegensatz zum Beispiel von vorhin, wo wir diese Absatzmindestmengen nicht hatten, da hatten wir ja einen Deckungsbeitrag in Höhe von 13 Millionen und 10.000 €. Jetzt durch die ja, Absatzverpflichtung sozusagen der LED-Lampen und Smartwatches ist der Deckungsbeitrag um 785.000 €, wenn man so will, auf 12.225.000 € gesunken. Ja, das heißt, ja, je mehr solche Restriktionen man hinzufügt, desto schlechter wird es tendenziell. Ne? Also besser wird es auf jeden Fall nicht. Wenn, dann bleibt es im besten Fall gleich oder es wird halt schlechter. In diesem Fall wurde es jetzt halt schlechter, weil wir einfach Produkte produzieren mussten, die eine niedrigere relative Deckungsspanne aufweisen. Und ja, das war es soweit von meiner Seite zu Teil 1, operative Programmplanung. In Teil 2 im nächsten Video, da geht es nochmal darum, wie man das optimale Produktionsprogramm bestimmt, wenn mehrere Engpässe auftreten. Und von daher sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.